Ich möchte, dass wir im Grundgesetz eine Möglichkeit schaffen, dass der Bund eine Kompetenz für Handlungen, Taten, aber auch Ausgaben hat. Das haben wir bisher nicht. Wir sind in vielerlei Punkten die Hände gebunden.
Die Hände seien ihm gebunden. Das gefällt Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD gar nicht. Zusammen mit den anderen SozialdemokratInnen im Bundeskabinett ist er auf Konfrontationskurs zur Union gegangen. Sie wollen mehr Hitzeschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen ins Grundgesetz schreiben lassen. Hat die SPD ihr Klimagewissen entdeckt?
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz von der Taz und ich spreche heute mit meiner Taz-Kollegin Katharina Schipkowski. Hallo!
Hallo! Ihr hört die Folge vom 21. August 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Die SPD will Klimaanpassung zur Gemeinschaftsaufgabe machen. Wir gucken im zweiten Thema aufs Geld. Klimalasten bleiben ungerecht verteilt. Die Bundesregierung will daran auch nichts ändern. Und als drittes Thema gucken wir uns die Dürreperiode bzw. die Auswirkungen auf die Ernten an und fragen, was das für die Landwirtschaft und die Brötchenpreise bedeutet.
Genau, wir beginnen mit dem SPD-Vorstoß und dem Krach in der Bundesregierung. Oder man kann es eigentlich sogar ein bisschen außergewöhnlicher formulieren, denn das passiert gar nicht alle Tage. Also die SPD-BundesministerInnen begehren sozusagen auf, offenbar mal ganz ohne unterwürfige Abstimmung vorab mit der Union sind sie mit einem Klimaprogramm an die Öffentlichkeit getreten, beziehungsweise genauer gesagt mit einem Hitzeaktionsprogramm. Und im Zentrum des Streits steht nun, soll im Grundgesetz stehen, dass Klimaanpassung und Naturschutz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sind.
Im praktischen Sinne ist das ja ganz offensichtlich. Klimaanpassung muss es auf allen Ebenen geben. Natürlich auch Klimaschutz, also die Senkung von Emissionen. Denn Anpassung stößt ja bei immer weiter steigenden Emissionen auch irgendwann an Grenzen. Wir können uns ja nicht an alles anpassen. Aber darum hat sich die SPD mit diesem Vorstoß jetzt erstmal nicht gekümmert, sondern eben nur um die Anpassung. Und auch da, wie gesagt, ist ja klar, es müssen eigentlich alle irgendwie mitmachen und zusammenarbeiten. Aber rein rechtlich und das heißt vor allem finanziell sind die Ebenen strikt getrennt. Also jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Die neue Klimaanlage in der Kita ist Sache der Kommune. Die Klimaanlage im Krankenhaus ist Sache des Landes. Und auch der Bund hat gewisse Aufgaben. Er muss sich zum Beispiel um die Klimaanpassung der Bundeswasserstraßen kümmern. Stichwort Rhein und Niedrigwasser.
Genau, und diese strikte Trennung, die hat eben zur Folge, dass der Bund, selbst wenn er wollte, gar nicht einfach sagen kann, liebe Kommunen, ihr seid ja immer so klamm, wir bezahlen jetzt einfach mal die Klimaanlagen in den Kitas, damit das irgendwie vorangeht. Also das geht mal punktuell im Rahmen von irgendwelchen Modellprojekten oder so, aber eben nicht dauerhaft. Und nebenbei gesagt noch, Klimaanpassung heißt natürlich nicht, dass da einfach überall nur Klimaanlagen eingebaut werden. Das war jetzt nur so ein greifbares Beispiel. Also die verbrauchen ja bekanntermaßen auch viel Strom und es gibt eben auch andere Maßnahmen, die zuerst dran sind. Energetische Sanierung der Gebäude zum Beispiel. Das hat ja den Charme, dass man dadurch idealerweise im Winter Heizenergie und Kosten spart und im Sommer ist es kühler, wenn es richtig gemacht ist. Oder man braucht gute Lüftungsschneisen, viele Schattenmöglichkeiten, Bäume, begrünte Fassaden und so weiter. Aber an manchen Orten, wo das alles nicht reicht, braucht man durchaus eben auch mal eine Klimaanlage. Und das alles kostet natürlich Geld. Und wo das herkommt, darum geht es eben bei dieser Gemeinschaftsaufgabe. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD, der findet das zwingend notwendig. Und genau, er bekommt aber direkt Gegenwind. Also die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagt, das sei Wohlfeil und bringt nichts. Also da gibt es seitdem ständig Schlagabtausch. Nächste Woche auf der Kabinettsklausur könnte es jetzt auch darum gehen.
Ein Argument der CDU ist ja, die Länder und Kommunen haben gerade 100 Milliarden Euro bekommen. Und das stimmt natürlich. Es gab ja im Zuge der Schuldenbremsenlockerungen ein extra Sondervermögen, eben in Höhe von 100 Milliarden Euro. Da gibt es aber auch wieder ein Aber. Erstens müssen sich das die Länder und die Kommunen teilen. Zweitens ist das nicht nur fürs Klima, sondern auch für andere Sachen, also die Instandhaltung von maroden Brücken und so weiter. Und das Geld verteilt sich auf 12 Jahre. Pro pro Jahr sind das also 8,3 Milliarden. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie hoch der Bedarf ist, dann kommt man in ganz andere Bereiche. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat das für die Städte und Dörfer durchgerechnet. Die bräuchten, um zukunftsfit zu werden, jährliche Investitionen von 21 bis 24 Milliarden Euro. Also einfach mal das Dreifache.
Und da stehen wir dann aber auch vor dem Knackpunkt, was die Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz angeht. Die hilft natürlich am Ende auch nur, wenn sie mit genügend Geld hinterlegt wird. Also einfach was Schönes ins Grundgesetz schreiben. Davon ist jetzt noch keine einzige Kita oder Schule saniert. Da gibt es auch noch keinen neuen Trinkwasserbrunnen und so weiter.
Ja, und bei Klimageldern muss man sagen, gab es ja zuletzt schon eher nicht so gute Nachrichten von Schwarz-Rot, beziehungsweise auch von der SPD selbst. Finanzminister Lars Klingbeil will Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds abzwacken und damit irgendwelche Lücken im Bundeshaushalt stopfen. Und deshalb gibt es auch Kritik, also nicht nur von konservativer Seite, sondern zum Beispiel auch von der linken Chefin Ines Schwertner. Die sagt, jetzt sowas vorzuschlagen, was mit dem Koalitionspartner offenbar überhaupt nicht durchzusetzen ist, das ist Schaufensterpolitik. Und erst recht, wenn da nicht klar ist, wo das Geld herkommen soll. Aber ja, wir werden sehen, wie das nach der Kabinettsklausur aussieht. Vielleicht überraschen uns ja Union und SPD gemeinsam.
Lass uns vielleicht auch noch mal kurz auf die Notwendigkeiten gucken. Also ja gut, ich meine, da ist jetzt wahrscheinlich niemand dran vorbeigekommen, dass der Sommer irgendwie warm war. Erst recht niemand, der das Klima-Update hört. Aber das Robert-Koch-Institut, das sammelt ja immer die Daten der Hitzetoten und über die lassen uns noch kurz sprechen. Die liegen nämlich dieses Jahr so hoch wie noch nie, seit das aufgezeichnet wird. Und das ist seit 1992 der Fall. Und jetzt gerade am Donnerstag hat das Institut sein wöchentliches Update herausgegeben und demnach sind bis zum Stichtag am 9. August rund 14.000 Menschen infolge hoher Temperaturen gestorben dieses Jahr. Die bisherigen Rekordjahre waren 94 und 2003 mit je 10.200 Hitzetoten.
Ja.
Also da liegen wir jetzt nochmal deutlich drüber.
Das sind echt erschreckende Zahlen. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Klimakrise hat ja eine sehr große Ungerechtigkeitsdimension. Es zeigt sich immer wieder, und wir haben das hier im Podcast ja auch schon oft gesprochen, wie arme Menschen überall auf der Welt stärker unter den Klimafolgen leiden als reiche Menschen. Dabei verursachen reiche Menschen im Schnitt viel mehr Emissionen als ärmere Menschen. Und leider ist es so, dass die Reichen dafür gar keinen Ausgleich zahlen. Denn momentan gibt es in Deutschland keine Reichensteuer oder Klimaabgabe für besonders wohlhabende Menschen. Und daran will die Bundesregierung auch festhalten. Das hat jetzt eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag ergeben.
Genau, die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, die hatte die Bundesregierung gefragt, ob denn geprüft werde, ob Multimillionäre einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollten, der eben ihrer besonderen Verantwortung an der Klimakrise Rechnung trägt, weil sie eben aufgrund ihres Lebensstils und auch aufgrund ihres Gelds, das in irgendwelchen Investitionen steckt, eben besonders viele CO2-Emissionen verursachen. Die Antwort des SPD-Finanzministeriums, die fiel sehr deutlich aus und ziemlich kurz und knapp, nämlich nein, das werde nicht geprüft. Und diejenigen, die besonders viel CO2 emittieren, die würden ja dafür schon auch mehr Steuern und klimabezogene Abgaben zahlen.
Wie ist das genau gemeint? Welche Steuern und Abgaben meint das Finanzministerium damit?
Ja, ich würde sagen, das sind wohl einfach die CO2-Preise, die bei den verschiedenen Emissionshandelssystemen anfallen. Also es gibt ja einen nationalen CO2-Preis und dann den EU-Emissionshandel. Der nationale Preis, der betrifft Brenn- und Kraftstoffe fürs Heizen und für Mobilität, also Gas, Heizöl, Heizgas, Benzin, Diesel an der Tankstelle und so weiter. Und der EU-weite Emissionshandel, der betrifft vor allem die Industrie und die Stromerzeugung. Den Preis pro Tonne CO2, den zahlen erstmal die Unternehmen, aber die geben das ja in der Regel an die KundInnen weiter.
Also das heißt dann, wer besonders viel heizt, weil er ein sehr großes Haus hat oder wer sehr viel Sprit verbraucht mit seinem SUV, der zahlt eben auch mehr. Logisch.
Fun Fact übrigens, für Kerosin in Privatjets gibt es keinen CO2-Preis. Das Geld, das Deutschland dann einnimmt durch die CO2-Preise, das fließt übrigens in den Klima- und Transformationsfonds. Daraus werden ja sehr viele Sachen bezahlt, Klimaprojekte des Bunds, und auch etliche Sachen, die jetzt nicht unbedingt immer alle mit Klimaschutz im engeren Sinne zu tun haben. Auf jeden Fall, ja, es gab doch immer mal wieder die Idee, aus diesem Geld ein Klimageld an alle BürgerInnen zu zahlen. Lass uns mal gucken, was ist eigentlich damit?
Ja, nichts ist damit. Also zumindest scheint die Bundesregierung da aktuell keine Pläne zu verfolgen. Die Idee war ja, die Bürgerinnen vom CO2-Preis zu entlasten, indem alle die gleiche Summe Klimageld ausgezahlt bekommen. Und wer eh nicht viel CO2-Preis zahlt, weil er halt nicht viel tankt oder nicht viel heizt und so weiter, der hat dann vielleicht unterm Strich etwas mehr bekommen, als er oder sie ausgegeben hat. Wer aber viele fossile Kraftstoffe verbraucht durch seinen teuren Lebensstil, durch hohe Mobilität und viel Heizen, bei dem verpufft das Klimageld quasi, beziehungsweise der zahlt am Ende dann auch fett drauf. Dadurch würde also so ein kleiner finanzieller Ausgleich stattfinden.
Und das Geld dafür, das sollte, wie gesagt, mal aus diesen CO2-Preiseinnahmen kommen, so war ursprünglich der Gedanke. Aber wie gesagt, auch ist das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds eben schon verplant. Bei unserem ersten Thema heute haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass Lars Klingbeil den Fonds sogar noch anzapfen will zum Stopfen von Haushaltslöchern aus dem Bundeshaushalt. Ja, also man bräuchte, wenn sich das nicht fundamental ändert, bräuchte man zusätzliche Einnahmen, um so ein Klimageld noch zu finanzieren. Und ja, da würde sich eben zum Beispiel eine Reichensteuer oder Milliardärssteuer anbieten. Das ist auf jeden Fall, worauf Lisa Badum von den Grünen auch mit ihrer Frage hinaus wollte. Und ja, es ist ja wirklich erwiesen, dass Reiche und erst recht Superreiche viel mehr Emissionen verursachen als ärmere Menschen. Wir wollen es jetzt gar nicht so sehr im Detail vertiefen, weil es ja schon sehr einleuchtend ist. Also ist ja klar, wenn man so eine Yacht hat, ein Privatjet oder überhaupt viel fliegt, das verursacht viel zusätzliches CO2. Aber eine kleine Zahl dafür vielleicht doch noch. Also um das 1,5-Grad-Limit zu erreichen, dürfte jeder Mensch der Welt nur 2,1 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Das ist eine Zahl, die vom UN-Umweltprogramm kommt. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung, das emittiert im Schnitt aber nicht 2,1 Tonnen pro Kopf im Jahr, sondern 75 Tonnen. Also auch noch mal deutlich mehr als zum Beispiel die durchschnittsdeutsche Person, die so um die 10 Tonnen emittiert. Ja, und die 2,1 Tonnen, die quasi jedem jährlich zustehen, die haben die reichsten Menschen rechnerisch schon am 11. Januar eines Jahres verbraucht. Also sie verbrauchen innerhalb von 10 Tagen das, was sie über ein ganzes Jahr gestreckt verbrauchen dürften. Und wie gesagt, nicht auf all diese Klimaschäden fällt bisher überhaupt irgendein CO2-Preis an, also wie beim Kerosin für Privatjets. Da würde ich sagen, ja, das ist schon ein Argument für den größeren finanziellen Ausgleich.
Aber eben nicht mit Schwarz-Rot, wie es aussieht. Und ja, ehrlich gesagt, mit Kanzler Merz, der ja selbst zu den sehr reichen Menschen in Deutschland gehört, ist das wohl auch kaum überraschend. Wir kommen zu unserem dritten Thema. Die aktuelle Dürre belastet die Landwirtschaft. Die Ernten waren bisher mager in diesem Jahr. Genauer gesagt fiel die Getreideernte ziemlich schlecht aus und auch die Zuckerrüben- und Rapsernte war nicht gut. Auch noch bevorstehende Ernten in diesem Jahr lassen nichts Gutes erwarten, zum Beispiel Kohl und Kartoffeln. Vor allem in Süddeutschland war es eben in diesem Sommer extrem trocken und auch sehr heiß. Also es ist nicht nur die Trockenheit, die den Böden und Pflanzen zusetzt, sondern auch die Hitze, die die Früchte zum Teil verkümmern lässt. In Norddeutschland sieht es ein bisschen besser aus. Da hat es noch ein bisschen mehr geregnet und war nicht ganz so heiß.
Was die Landwirtschaftsbetriebe angeht, muss man sagen, dass sowohl konventionell arbeitende als auch Biohöfe unter der Dürre und Hitze leiden, wobei Biohöfe schon oft besser damit klarkommen, weil sie die Böden nachhaltiger bewirtschaften und die Böden einfach besser auf so extreme Situationen reagieren, wenn sie nicht so ausgelaugt sind. Aber auch die sind in diesem Spätsommer echt an der Belastungsgrenze.
Das bringt viele Betriebe natürlich in eine sehr schwierige Situation. Der Bauernverband stellt große Forderungen an die Bundesregierung. Die EU-Düngemittelhilfen sollen verdreifacht werden, fordert der Verband, auf dann 180 Millionen Euro. Außerdem sollten die Hilfen, die eigentlich im Oktober ausgezahlt werden, schon jetzt vorgezogen werden und die Dieselsteuer solle weiter gesenkt werden.
Ja, die Forderungen, die sind ja insofern bezeichnend, als sie verraten, Ja, was viele von euch sicher eh schon wissen, also dass die Bauern nämlich schon ziemlich viel staatliches Geld bekommen. Der Agrardiesel wird ja schon steuerlich bevorteilt und das ist eine sehr umstrittene Subvention, weil sie eben zu den klimaschädlichen gehört. Und auch von der EU bekommen die Bauern jährlich Milliarden, also natürlich aufgeteilt auf viele Betriebe in der ganzen EU, aber trotzdem. Und auch da gibt es viel Kritik, weil ein Großteil der Subventionen pro Hektar vergeben wird. Also bekommen vor allem große Betriebe viel Geld und kleine, oft nachhaltigere Betriebe werden tendenziell benachteiligt dabei. Aber zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, die Landwirtschaft, die ist schon eine sehr hochsubventionierte Branche.
Ja, und trotzdem sind die Probleme, vor denen die Betriebe jetzt stehen, natürlich real. Und niemand möchte, dass es bald zu wenig Brot und Gemüse gibt oder das Brot teurer wird. Soweit ist es zum Glück aber auch noch nicht. Also eine Verteuerung zeichnet sich jetzt nicht ab und so katastrophal waren die Ernten auch nicht. Also es geht da um Einbußen von so 7% beim Getreide, 5% bei Äpfeln. Das ist nicht nichts, aber halt auch nicht die Welt.
Genau, die Frage ist jetzt eben, wie geht man damit um, dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht unbedingt besser wird oder sich durch die Klimakrise eher weiter verschärft. Und deshalb sagt zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das ist quasi ein alternativer Bauernverband sozusagen für kleinere bis mittlere Betriebe und der ist ein bisschen ökologischer aufgestellt. Die sagt, das Geld der EU, das soll eben lieber in den Umbau der Höfe hin zum klimaresilienten Wirtschaften fließen.
Ganz ähnlich argumentiert auch der Umweltverband BUND, dessen Vorsitzender Olaf Band sagte in dieser Woche, statt jetzt kurzfristig Notfallhilfen zu zahlen, solle man lieber den Landwirten bei der Klimaanpassung helfen. Und die Verbraucherorganisation Foodwatch ist noch ein bisschen deutlicher geworden. Da hieß es, noch mehr Subventionen für Kunstdünger und Diesel erhalten das zerstörerische Agrarsystem am Leben und führen zu immer weiteren Ernteausfällen.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und zum Schluss möchten wir uns noch bei allen bedanken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Das war an dieser Woche Uwe Müller-Kern und Udo Seidner.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.